Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Und du möchtest durch dein Wort zu uns sprechen, uns erreichen. Schenk uns jetzt Ruhe, öffne unsere Gedanken für dich, für deinen Geist, leite du uns und segne uns. Amen. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem Philipperbrief lesen, aus dem dritten Kapitel dann. Und da wird es darum gehen, welche Gerechtigkeit zählt vor Gott. Was wir immer in der ersten Stunde schon feiern. Wie werden wir gerecht vor Gott? Und bevor wir da mit diesen Versen beginnen, also Basisinformation zum Philipperbrief. Wenn wir den Brief aufschlagen, dann sollte man wissen, ja, okay, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. In Summe sitzt er schon bald 4 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre davon war er in Palästina. Dann hat er sich auf den Kaiser berufen, weil er gesehen hat, da kriegt er kein ordentliches Gerichtsverfahren. Und er sitzt jetzt schon fast 2 Jahre in Rom und wartet auf seinen Prozess vor dem Kaiser. Da Paulus kein Schwerverbrecher war, hat er einen gemilderten Strafvollzug gekriegt. Das heißt, er dürfen in einer Wohnung, Privatwohnung, wohnen, hat sich deshalb müssen natürlich alles selbst finanzieren. Und er wartet auf den Prozess. Wann startet er? Naja, die Ankläger müssen von Jerusalem kommen und Anklage vor dem Kaiser führen. Jetzt wartet er schon 2 Jahre und die kommen nicht. Und nach römischem Recht war es damals so, wenn innerhalb von 2 Jahren nicht der Prozess begonnen wird, wird der Gefangene freigelassen. Das heißt, Paulus erwartet jetzt schon, dass er freigelassen wird, weil bis jetzt ist niemand von Jerusalem gekommen, die Anklage vor dem Kaiser zu führen. Und die in Jerusalem waren wahrscheinlich froh, dass er weg war, haben gesagt, endlich haben wir Ruhe von Paulus, aber die Reise nach Jerusalem, die ist uns zu beschwerlich. In Rom war er natürlich nicht allein. In Rom hat es ja schon Christen gegeben, Gemeinde gegeben. Wir wissen nicht, wie die Gemeinde dort gegründet worden ist, durch wen. Auf jeden Fall, es gab Christen in Rom und er hat dort im Gefängnis auch Timotheus gehabt, der ihn unterstützt hat, und Epaphroditus. Das war ein Christ aus Philippi, den hat die Gemeinde von Philippi zu ihm geschickt, mit Geld. Und er soll Paulus dort beistehen. Und so ist der Philipperbrief eigentlich ein Dankschreiben für die Unterstützung, die Paulus von der Gemeinde in Philippi bekommen hat. Und da sehen wir zwei treue Brüder, die Paulus im Gefängnis beistehen und auch die Gemeinde in Philippi. Wenn wir da zum dritten Kapitel jetzt kommen, dann gibt es in jedem Kapitel einen Schwerpunkt im Philipperbrief. Und im dritten Kapitel ist der Schwerpunkt Christus, mein Lebensziel. Und das will uns Paulus zeigen. Er hat ein klares Ziel vor Augen, Christus, und er möchte Jesus Christus nachfolgen. Und das gibt uns Einblick in sein Leben, wie er aus einem Verfolger ein Nachfolger wird. Das werden wir sehen. Und da schreibt er ihm, ich jage auf das Ziel zu, nach oben in Christus Jesus. Das ist sein Ziel, Christus Jesus. Jetzt wollen wir uns die Verse anschauen, drittes Kapitel. Und Helmut, darf ich dich bitten, dass das du vorlässt?
Drittes Kapitel.
Geht's? Ah, da ist bei dir jetzt klar geschrieben.
Drittes Kapitel?
Ja, 1 bis 11.
Warum verrückfall in die Gesetzesgerechtigkeit? Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe. Verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am 8. Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz der Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich achte es noch viel mehr alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
Danke. In den ersten Versen sehen wir gleich, wie Freude und Traurigkeit nebeneinander liegt. Paulus schreibt ja da im ersten Vers: Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Also, das ist Wichtigste zuerst, freut euch im Herrn. Und da möchte er uns erinnern, denn wir haben Zugang zu dieser Freude. Und die Freude kommt aus der Verbindung zu Jesus Christus. Und das ist wie eine Quelle, aus der wir immer wieder schöpfen dürfen. Und wenn wir beginnen einmal bei der Quelle zum Trinken und schmecken, welche Freude das ist, sprudelt die Quelle immer mehr. Wir brauchen keine Angst haben, dass das aufhört. Das heißt, bei Christus kriegen wir immer mehr. Und wenn wir aber an die Situation von Paulus denken, 4 Jahre im Gefängnis, und er schreibt in dem Brief über Freude. Und das 17 Mal in diesem Brief. Und da erinnert er uns übrigens, oder vor allem, freut euch im Herrn. Das ist das Erste. Dass er uns an die Freude erinnert. Aber Freude braucht einen Grund. Wenn wir denken, jetzt waren die Kinder sind gerade ausgegangen, wenn ich zu einem Kind sage, ja, freu dich. Wer schreibt euch einen Befehl? Freut euch. Das ist kein guter Ratschlag, sondern er sagt, freut euch im Herrn. Das ist ein Auftrag. Wenn ich zu einem Kind sage, ja, freu dich, wird nicht funktionieren. Das heißt, es braucht einen Grund zur Freude. Irgendwas muss ich dem Kind geben, was er sich freuen kann. Und das sagt der Paulus, freut euch im Herrn, in der Beziehung. Und die Freude, die müssen wir entdecken und bewahren. Dass die in uns wirksam wird. Und trotz der Unannehmlichkeiten in der Gefangenschaft schreibt er eben von Freude. Und auch wenn wir da am Sonntag zusammenkommen, Gottesdienst zu feiern, soll man erinnert werden an den Herrn und welche Freude, dass er in unserem Herzen bewirken will und schenken will, jeden Tag neu. Und das ist eine Freude, die uns eben die Welt nicht bieten kann und auch eine Freude, die uns niemand wegnehmen kann, weil es in Jesus Christus ist. Aber wir sehen auch, er kommt sofort auf was Trauriges zu sprechen. Er sagt, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Das ist gleich der nächste Vers. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo Freude und Traurigkeit immer beieinander ist. Das Einzige ist, unsere Freude im Herrn, die ist beständig und unabhängig von dem, was in der Welt passiert. Und wir leben in einer Welt voller Gefahren und auch als Gemeinde. Und da kommt er auf Feinde zu sprechen, die das Gemeindeleben zerstören möchte. Und die Gemeinde in Philippi zerstören will. Nämlich, er verwendet jetzt 3 Bilder, mit denen er die Gefahren beschreibt. Er sagt, schaut's auf die Hunde, passt's auf vor den Hunden in der Gemeinde. Hunde. Und Hunde, da meint er nicht so liebe Schoßhunde, sondern Bestien, die nur darauf warten, die zum Beißen und zum Zerfleischen. Hunde war für einen Juden keine koscheren Tiere, sondern waren was Unreines. Und daher ein Schimpfwort für Juden. Das heißt, wer kein Jude war, Ungläubiger war, der war für die Juden ein Hund. Der hat von Gott keine Ahnung gehabt. Unreines Tier. Und Paulus verwendet das Wort aber da für Juden, die eindringen in die Gemeinde. Die jüdischen Gesetze wieder bringen wollen und die Beschneidung. Und er sagt, das sind Hunde. Nächste Warnung, es gibt böse Arbeiter. Das sind böse Arbeiter. Arbeiter, die alles lahmlegen wollen, die Streit verursachen, Unruhe verursachen, dass nichts weitergeht auf der Baustelle. Und die Gemeinde ist eine Baustelle bis zur Entrückung. Und da gibt es immer wieder Leute, die sich einschleichen und schauen, dass die Arbeit lahmgelegt wird. Und zum Schluss sagt er, passt auf, vor der Zerschneidung. Ihr Lehrer dringen ein. Und da in Philippi waren es eben Juden, die gekommen sind und wieder die Philipper und das Gesetz bringen wollten. Und das heißt, ja, ihr müsst wieder, wenn ihr wirklich Christus nachfolgen wollt, das ganze Gesetz halten. Und das bedeutet für Männer der erste Schritt, die Beschneidung. Und Paulus ironischerweise sagt, ja, das ist ja eine Zerstümmelung. Das heißt, nicht nur eine Beschneidung, sondern gleich eine Kastration. Wenn du das schon machen wolltest. Das, was Paulus mühevoll aufgebaut hat und Philippi, wollen jetzt andere zerstören. Und so waren da die Geschwister vor diesen Menschen, die da eindringen. Und dann sagt er, ja, bei uns ist das aber ganz anders. Damit man sieht, wer sind wirklich diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen. Und da beschreibt er wahre Gläubige. Wer sind die wahren Gläubigen? Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen. Das heißt, Gläubige haben eine Beschneidung. Auch nicht am Fleisch, sondern innerlich sind sie neu gemacht. Der Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen und wir haben ganz eine andere Art, Gott zu dienen, dass uns das Gesetz nie möglich gemacht hat, in einer Beziehung mit Gott zu stehen. Der Heilige Geist leitet uns und führt uns. Wir brauchen nicht eine Liturgie und alles und Gebetsbücher, wo jedes Wort formuliert ist, sondern der Geist wirkt in uns und verändert uns. Und wir rühmen uns, wir freuen uns, weil wir einen Retter haben, einen Messias. Und das nächste Kennzeichen von wahren Dienern, sie haben kein Vertrauen mehr auf ihre eigenen Leistungen. Sie vertrauen nicht mehr aufs Fleisch. Nicht mehr das, was ich tue, zählt, sondern was Christus getan hat, das zählt. Und da sehen wir jetzt zwei Gruppen, die einen, was in Philippi sind, die wieder die Menschen und das Gesetz ziehen wollen und auf die Leistung Wert legen. Und die zweite Gruppe, was wirklich um die Beziehung zu Jesus Christus geht. Voriges Jahr im Sommer war bei uns Tauftermin und da wollte sie eine Frau taufen lassen. Die war ab und zu Frauenkreis, ab und zu Bibelkreis, Gemeinde, ist sie fast nie gekommen, aber sie hat gesagt, ja, ich möchte mich taufen lassen. Dann habe ich mit einigen Frauen so geredet, die mit ihr Kontakt gehabt haben, habe ich gesagt, ja, wisst ihr, wo sie steht? Ist gläubig. Und es ist kein klares Bild herausgekommen. Dann haben wir mit die Anni und ich mit ihren Treffen vereinbart und ich habe zu ihr vorher gesagt, ja, weißt du, bei einer Taufe ist so, du sollst aus deinem Leben erzählen, warum möchtest du die taufen lassen? Schreib das einmal zusammen und schick mir das. Und dann habe ich das vorher noch angeschaut und habe gesehen, ja, von einer echten Bekehrung sehe ich da nichts. Dann haben wir uns getroffen und dann wollte ich sehen, was steht. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist, wenn du heute Nacht stirbst? Und Gott fragt die, warum soll ich dich jetzt in den Himmel lassen? Was würde es Gott antworten? Und sie hat nachher gesagt, weil ich es verdient habe. Und damit war mir klar, der ist noch nicht gläubig. Von einer Taufe brauchen wir da gar nicht reden. Du musst erst einmal gläubig werden. Da sehen wir, wie verrückt die Welt ist. Das heißt, es gibt Leute, die sind noch nicht einmal gläubig, die wollen sie taufen lassen, und auf der anderen Seite sind Menschen gläubig und die warten so lange auf die Taufe. Worauf vertraue ich? Sie sagt, ja, ich glaube, ich habe mir das verdient. Tut mir leid, im Himmel kann man sich nicht verdienen. Nicht mehr unsere Leistung zählt. Und das will jetzt Paulus an seinem Leben in den nächsten Versen deutlich machen. Weil er beide Extreme erlebt. Er hat einerseits in dem Extrem der Leistung gelebt und dann dem Extrem der Gnade. Der sagt nur die Gnade zählt. Und so macht er eine Bestandsaufnahme. Und er sagt, ja, wenn es um die Leistung geht, da war ich Spitzenreiter. Ich war ganz vorne dabei. Als Jude war ich ganz oben. Ich habe alles erreicht, was man sich als Jude nur träumen kann. Ich habe alle Vorzüge gehabt, beschnitten am achten Tag. Das heißt, schon von Geburt an war ich voll drinnen. Ich habe gläubige Eltern gehabt, die haben für meine religiöse Erziehung gesorgt. Ich bin in das richtige Volk auf dieser Welt geboren worden. Ich war Israelit. Ich habe nicht müssen übertreten, sondern war schon in dem Volk Gottes. Und ich kenne sogar meinen Stammbaum. Ich weiß, aus welchem Stamm. Ich komme aus Benjamin, aus dem der erste König von Israel gekommen ist. Und Hebräer von Hebräern. Das heißt, ich kann die Tora auf Hebräisch lesen. Brauche nicht Hebräisch lernen. Ich kann mich mit den Gelehrten auf Hebräisch unterhalten. Ich stehe da mittendrin, habe eine reinrassige Linie. Was will man mehr? Muttersprache Hebräisch und habe mit der strengsten Gruppe angeschlossen, die es gegeben hat. Die strengste religiöse Gruppe, und das waren die Pharisäer. Und da habe ich eine tolle Karriere gemacht. Habe den besten Lehrer gehabt. Gamaliel. Und ich war so eifrig, dass ich sogar die Christen verfolgt habe. Ich wollte jede Irrlehre ausrotten. Und die, was abgefallen sind vom Judentum, die wollte ich wieder zurückholen. Und wenn man so die Gerechtigkeit im Gesetz anschaut, dann hat man sagen können, tadellos. Mir hat niemand eine Gesetzesübertretung vorwerfen können. Ich habe mich an jeden Buchstaben gehalten, was Menschen möglich war. Nach außen hin ein perfektes Leben. So wie der eine reiche Jüngling einmal zu Jesu kommt und Jesus sagt, ja, da sind die und die und die Gebote, und er sagt, ja, das habe ich alles gehalten. Nach außen hin hat Paulus sagen können, ich habe die Gebote befolgt. Der reiche Jüngling, nach außen hin habe ich das befolgt. Aber wir wissen, wenn es wirklich um die Tiefe der Gebote geht, wo die anfangen, kann keiner ein Gebot halten vor Gott. Wenn wir schauen, wie Jesus die Gebote verschärft hat, wo Mord beginnt, bei einem bösen Wort, wo Ehebruch beginnt, bei Gedanken, dann kann keiner diese Gebote halten. Und so hat Paulus in seinem Leben begonnen, eine Liste zu machen. Steht vorn groß oben ich und hinten seine ganzen Leistungen. Das heißt, wenn er mal zu Gott kommt, dann legt er die Listen vor und sagt, das habe ich erreicht. Und alle Religionen auf der Welt arbeiten an so einer Liste. Sie bemühen sich, dass sie in den Himmel kommen, weil es zählen die guten Werke, oft der Glaube mit der Waagschale, wo dann meine schlechten Werke hineinkommen und die guten Werke, und man hat die Hoffnung, dass die guten Werke überwiegen. Und als Jude ist da ganz das Gleiche. Und Paulus hat sein ganzes Leben investiert, dass er möglichst viel da hinten oben hat. Und er hat das alles aufgelistet. Gesagt, wenn ich vor Gott stehe, das könnt ihr ihm alles sagen, was ich alles gemacht habe. Die war ganz oben. Und so haben wir das in den Religionen. Wenn wir schauen, im Islam haben wir die fünf Säulen, Du brauchst das richtige Glaubensbekenntnis. Dreimal am Tag beten, Almosen geben, fasten im Ramadan, eine Wallfahrt nach Mekka, alles schön auflisten. Dann hat man die Hoffnung, dass man vielleicht in den Himmel kommt. Oder im Buddhismus die fünf Grundpflichten und einem falsch verstandenen Christentum. Denkt man Martin Luther, Reformator, der ist ins Kloster gegangen und dann hat er wollen alles erfüllen. Er hat sich kasteit, er ist beichten gegangen, jeden Tag beichten gegangen, er wollte einfach alles erfüllen. Er hat eine Wallfahrt nach Rom gemacht, hat dort für seine Verwandten Ablass, Buße getan, dass die aus dem Fegefeuer kommen. Und auch bei seinen Beichten, das war nicht eine Beichte von 3 Minuten, 5 Minuten, sondern wenn der Martin Luther zur Beichte gegangen ist, dann hat das eine Stunde auch dauern können oder länger. Und sein Beichtvater, der Staubitz, der war schon ganz verzweifelt und hat zu ihm einmal gesagt, Martin, wenn du Vergebung empfangen willst, dann komm einmal mit richtigen Sünden. Er ist einfach jeden Tag beichten kann und wollte sich den Himmel verdienen, er wollte Gewissheit und Sicherheit haben, die er nie erreicht hat. Erst durch seine Bekehrung ist dann diese Gewissheit in sein Herz gekommen. Und dann hat er natürlich den Missbrauch von der Kirche angeprangert, da mit dem Ablasswesen, die das wie ein Ticket in den Himmel verkauft haben. Und er sagt, so kommen wir nicht in den Himmel. Ab Vers 7 zeigt uns dann Paulus die Änderung. Nämlich er sagt, okay, ich habe erkannt, mit dem Ticket komme ich nicht in den Himmel. Ich brauche ganz was anderes. Da nutzt mir das nichts, dass ich Pharisäer war und meine ganzen Vorzüge, das bringt mich nicht in den Himmel. Ich brauche was anderes. Ich brauche Christus. Er ist der Einzige, der mir Sicherheit geben kann, der mir in den Himmel bringen kann. Und ich möchte mit Christus leben. Und das war ein gewaltiger Einschnitt in dem Leben von Paulus. Das hat alles auf den Kopf gestellt bei ihm. Und so macht Paulus eine zweite Liste mit Christus. Und wenn er seine erste Liste anschaut, die er vorher gehabt hat, dann kommt er jetzt zu dem Ergebnis und sagt, das hat keinen Wert mehr, das brauche ich nicht mehr. Das ist Dreck, Müll, Altpapier, mit dem kann ich nichts anfangen. Vor Gott hat das überhaupt keinen Wert. Und sein Leben ist komplett umkrempelt. Er sagt, das war mir alles so wichtig und hat auf einmal keinen Wert mehr. Bei uns in Böller hat sich jetzt eine Frau bekehrt und die hat nach ihrer Bekehrung jetzt auch angefangen, zu Hause auszumisten. Dinge weggeschmissen, verbrennt. Sie hat gesagt, das ist so schön als Christ, von was man sich alles trennen kann. Das hat keinen Wert mehr, das brauche ich nicht mehr. Und vorher war mir das so wichtig. Sie hat echte Befreiung gekriegt. Und warum ist das auf einmal jetzt wertlos? Das waren ja gute Dinge. Paulus sagt, ja, das ist auch nicht schlecht, was ich gemacht habe. Aber wenn ich in den Himmel kommen will, hat das keinen Wert. Es ist gut, wenn man anständig und rechtschaffen lebt. Aber das bringt mich nicht in den Himmel. Für den Himmel zählt nur meine Beziehung zu Jesus Christus. Und Paulus hat wirklich Jesus Christus erlebt, er ist ihm erschienen und das hat sein Leben ganz verändert. Der Wert von Jesus hat alles andere verblassen lassen und das hat eigentlich keinen Wert mehr für ihn. Und so beschreibt jetzt Paulus, was dann für Kennzeichen von einem echten Christen, Verse 8 bis 11, ist einmal die Erkenntnis Jesu. Und Erkenntnis meint nicht ein Kopfwissen, eine Theologie, sondern eine Beziehung. Er kennt Jesus. Er ist eins mit Jesus und Jesus ist für ihn der Herr, der ihn jetzt leitet, führt. Er ist für ihn der Messias, in dem alle Verheißungen erfüllt sind. Und als Christ kann man loslassen. Man wird frei von von den Bindungen, was vorher so wichtig war. Man hat himmlische Hoffnung, himmlische Perspektive, man gewinnt Jesus Christus und man ist in Christus. Das ist ganz was Entscheidendes für Paulus, den Begriff verwendet er immer wieder. Als Christ bin ich in Christus, in ihm, geborgen, verbunden, eine komplette Verschmelzung mit ihm. Meine Stellung hat sich verändert. Und ganz toll ist eben nachher der Vers 9, wo er das nochmal zusammenfasst. Also, damit ich Christus gewinne, um in ihm gefunden und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Seine Gerechtigkeit, die brauche ich und die kriege ich nur durch Jesus Christus. Und so kann Paulus getrost die Liste mit seinen Werken beiseite legen, die zählt nicht mehr. Er hat Jesus Christus und er darf ganz eine neue Sicherheit und Gewissheit erleben. In Jesus Christus ist er angenommen bei Gott. Und das ist auch was Wunderbares. Seit einigen Jahren gibt es in Tirol Freizeit. Der Wasti Weißbacher organisiert das mit einem Freund. Und da war voriges Jahr der Ferdinand mit dabei. Und der hat sich auf dieser Freizeit bekehrt dort, bei der Tirol-Freizeit. Und der hat panische Angst vor dem Sterben gehabt. Er hat schon 3 Herzinfarkte gehabt. Und jedes Mal schon am Abend, wenn er liegen gegangen ist, hat er Angst gehabt, ob er am nächsten Tag noch aufwacht. Und auch wenn er in der Früh aufsteht, ob er den Tag noch überlebt. Und er hat Angst. Und er hat sich dort bekehrt bei der Freizeit. Und da hat er gesagt, ja, zum ersten Mal hat er können am Abend ruhig schlafen gehen. Ohne Angst. In Frieden einschlafen und in Freude aufstehen, weil die Gewissheit gehabt hat, was passiert, wenn er stirbt. Er steht vor dem Herrn. Und er weiß nicht, seine Gerechtigkeit aufgrund von seinen Leistungen zählt, sondern nur der Gerechtigkeit, der durch Jesus Christus geschenkt gekriegt hat. Und so, wenn ich wissen möchte, wie steht's um mich, dann brauche ich nur nachschauen, ja, welche Liste führe ich. Geht's um meine Werke oder geht's wirklich nur um Jesus Christus? Missionswerk Heuchelbach hat da ein Traktat rausgebracht, falsche Antwort. Da geht's genau um die eine Frage, was ist, wenn du heute Nacht stirbst und du stehst vor Gott und Gott sagt, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Da sehen wir schon, falsche Antwort. Die meisten Menschen führen die falsche Listen, haben das falsche Ticket und darin wird es auch recht gut erklärt. Also bei mir ist so, wenn ich schauen möchte, wo jemand steht, dann stelle ich meistens die Frage, was ist, wenn du heute Nacht stirbst? Du stehst vor Gott. Gott fragt dich, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Und da gibt es nur eine richtige Antwort, und das ist Jesus Christus. Sein Tod am Kreuz hat uns den Weg in die Herrlichkeit, in den Himmel frei gemacht. Und Paulus sagt, ja, und jetzt möchte ich Jesus Christus erleben, in meinem Leben. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung mehr und mehr erleben. Sein Wirken in mir. Aber er sagt da, ich möchte auch die Gemeinschaft seiner Leiden erleben. Das gehört auch zum Christsein. Nicht nur auf den Triumphzug der Freude und Herrlichkeit, sondern die Kraft oder die Gemeinschaft seiner Leiden. Und als Christ stehen wir in der Welt, haben Probleme, haben Kämpfe und die gehören dazu. Das ist das Normale. Für die meisten Christen auf dieser Welt geht es um Verfolgung, Vertreibung, Tod. Geht es nicht so gut wie bei uns da, dass man sie in einem öffentlichen Raum treffen kann, Gottesdienst feiern kann, sondern die leben im Untergrund und wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Aber eines dürfen sie immer wissen, das letzte Wort hat nicht das Leid, haben nicht die Probleme in dieser Welt, sondern das letzte Wort hat unser Herr Jesus Christus. Und das ist das Schöne für uns, dass wir wissen, ja, Jesus hält uns. Er hat das letzte Wort. Und ich darf wirklich in der Gewissheit und Sicherheit leben. Wissen, okay, wenn ich stirb, seine Gerechtigkeit zählt. Die darf wirklich loslassen und frei leben. Und das wünsche ich jedem von euch auch. Und wer gern sowas hat vom Missionswerk Heukelbach, habe ich einige mit zum Weitergeben. Ich schließe noch mit Gebet ab. Herr Jesus, danke für deine Gerechtigkeit. Du wurdest nicht am Kreuz bestraft für deine Sünden, sondern für meine und für unsere Sünden. Du hast dort alles gegeben. Du hast dein kostbares Blut vergossen zur Vergebung für unsere Sünden. Wir danken dir. Und danke, dass du der Weg bist, der Weg ins Vaterhaus, dass wir in dir Ruhe und Frieden finden dürfen für unser Herz, für unsere Nöte, für unsere Probleme. Und dass wir bei dir Freude haben, Freude in Überfluss und Frieden. Schenk, dass wir das jeden Tag neu und immer tiefer erleben dürfen. Und ich bitte dich auch um deinen Segen hier für die Gemeinde in Feldbach, dass du die Geschwister stärkst, dass du neue Geschwister hinzubringst, dass du deine Gemeinde baust. Amen.